Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Manchester City marschiert und marschiert und hat in der Premier League weiter 8 Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen United. Aber bei den Red Devils herrscht trotzdem Optimismus, dass man City noch packen kann. Und der resultiert aus den Comebacks von Pogba und Ibrahimovic am Wochenende gegen Newcastle. Alles zum 12. Premier League Spieltag. Jetzt hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und unserem Kollegen Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Dann lass uns doch gleich in die Vollen gehen und auf das Spiel von Manchester City gegen Leicester einsteigen. In Leicester fand das Ganze statt. Du hattest vorher ja schon bei uns hier in der Sendung bei 90 Plus on Air Matchday gesagt, es könnte was passieren. Leicester könnte Man City vielleicht mal gefährlich werden. Sah zunächst auch so aus. Am Ende ging es dann wieder den gewohnten Gang.
Ja, leider. Also leider aus Sicht meiner Prognose natürlich. Die Foxes haben genau das getan, was wir uns erhofft hatten, nämlich diese durchaus vorhandenen Räume in der Manchester City Defensive etwas angehen und auf die Probe stellen. Schon nach 2 Minuten hatte da Jamie Vardy die Hintermannschaft der Citizens durchaus gefordert und Vincent Kompany wusste sich nur noch durch eine aus meiner Sicht Notbremse zu helfen. Hätte eigentlich rot geben müssen. Das ist allerdings nicht passiert und so konnten die Citizens zu 11 weitermachen. Und dann hat sich natürlich über kurz oder lang, so muss es eigentlich fast kommen, die individuelle Klasse der Gäste durchgesetzt. Also insbesondere Kevin De Bruyne war da Dreh- und Angelpunkt. Die taktische Ausrichtung von Manchester City war auch perfekt und sehr flexibel. Man hat sich fast eigentlich nur auf Konter eingestellt und ein sehr schnelles Umschaltspiel. Und das war für Leicester City leider zu viel. Und obwohl die Foxes da durchaus die ein oder andere interessante Gelegenheit hatten, mussten sie am Ende ohne Punkte nach Hause gehen.
Und vor allen Dingen auch Leroy Sané war wieder wirklich gut drauf. Der wurde ja auch in der Premier League zum Spieler des Monats Oktober gekürt. Der erste Deutsche übrigens seit Jürgen Klinsmann 1994, der mal Spieler des Monats in der Premier League wird. Also der Junge ist momentan sehr gut drauf, hat er ja in den letzten Wochen immer wieder bewiesen, sich ja auch in Toren beteiligt. Und die Tore, die City geschossen hat, die waren ja auch nicht von schlechten Eltern. Das 1-0 von Gabriel Jesus in der 45. Minute, wirklich schön rausgespielt.
Ja, da war wieder Kevin De Bruyne, einer der Hauptakteure bei diesem Spielzug. Herrlicher Doppelpass zusammen mit Raheem Sterling. Der legt dann auf den auch in dieser Saison überragenden David Silva vor. Und der legt dann einfach auf Gabriel Jesus, der nur noch einschieben musste ins leere Tor. Also ein wunderschöner Angriff, perfekt rausgespielt, One-Touch-Football und klassischer Guardiola-Fußball.
Und das 2-0 von De Bruyne dann kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute dann direkt vorbereitet von Leroy Sané. Und damit war das Ergebnis dann auch eingetütet zum nicht gegebenen Platzverweis von Kompany. Können wir vielleicht noch sagen, meinst du, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht von den Schiedsrichtern auch Gnade vor Recht, weil man sieht Kompany so selten, der war so oft verletzt.
Ja, könnte man meinen, aber ich denke, da hast du nicht mal Unrecht mit Gnade vor Recht, denn ich glaube, wenn das vielleicht in der, sagen wir mal, 60. Spielminute passiert, dann gibt's eher Rot. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Schiedsrichter gerade in den ersten Minuten solche krassen Entscheidungen versuchen zu vermeiden.
Dann gucken wir mal auf den Lokalrivalen von City auf Manchester United. Die haben zu Hause gespielt, Newcastle empfangen und mit 4-1 wieder nach Hause geschickt und ein 70-minütiges Comeback von Paul Pogba erlebt. Dem Mann, an dem sich ja so viele Hoffnungen jetzt bei United dann auch aufhängen. Aber er hat sie zumindest im Spiel gegen Newcastle durchaus auch genährt.
Ja, absolut. Also es scheint wirklich die Saison von Paul Pogba zu werden, der jetzt auch endlich in der Premier League angekommen ist. Der Franzose machte gegen Newcastle auf jeden Fall den Unterschied. Schon seit einigen Wochen hatten wir bei Manchester United das Gefühl, dass diese Kreativität etwas nachlässt durch seine Verletzungspause und das Mittelfeld, ja, das wirkte sehr statisch. Und jetzt kehrte Pogba in die Startaufstellung zurück und auf Anhieb hatte man wieder diese schmerzlich vermisste Komponente im Mittelfeld, einen sehr dynamischen Spieler, der so ein wenig wie ein freischaffender Künstler wirkte. Und ja, wie gesagt, Pogba machte dann auch den Unterschied. Nach der frühen 1-0-Führung von Newcastle bereitete er erst das 1-1 von Anthony Martial sehr sehenswert vor, über den rechten Flügel, ein schönes Dribbling und die Flanke dann. Und das 3-1 erzielte er dann noch selbst. Also auf jeden Fall mit der Spieler des Spiels.
Ganz genau, das 2-1 dann von Smalling in der 45. bzw. Nachspielzeit der ersten Halbzeit und das 4-1, der Endstand dann von Lukaku, nachdem ja United zunächst in Rückstand gelegen hatte. Gale hatte in der 14. Minute zunächst für Newcastle getroffen. Aber das nährt jetzt natürlich die Hoffnung der United-Mannschaft darauf, dass man dann an City doch nochmal rankommt. Dafür müsste City aber schwächeln. Siehst du da irgendwo momentan Chancen?
Genau daran hapert es meines Erachtens. Also Manchester City wirkt in dieser Saison der absolute Top-Favorit, wirkt fast unbezwingbar und hat sich im Vergleich zur letzten Saison auch deutlich verstärkt. Dazu kommt auch noch, dass die Spieler, die bereits im Kader waren, wie beispielsweise ein John Stones, in herausragender Verfassung sind. Es scheint alles wirklich ineinander zu greifen und die Offensive wirkt schon, ja, die kannst du nicht wirklich aufhalten. Da sind so viele namhafte und herausragende Spieler dabei. Da kannst du selbst ein paar Verletzungen in der Winterzeit verschmerzen. Da wird die Leistung wahrscheinlich beziehungsweise die Qualität nicht wirklich drunter leiden. Und bei Manchester United sehe ich da nicht wirklich diese Tiefe und diese herausragende Qualität. Also da ist es wahrscheinlich noch zu früh, um den Titel zu sprechen, würde ich sagen.
Immerhin United jetzt seit 7 Heimspielen in Folge gewonnen. Das ist die längste Serie seit 2013, damals noch unter Sir Alex Ferguson. Also auch bei den United-Jungs auch eine kleine gute Nachricht, die da dann trotz des großen Rückstands auf City dann nochmal auftaucht. Chelsea, Dritter in der Tabelle, 9 Punkte hinter Manchester City zurück. Chelsea am Wochenende erfolgreich gewesen und zwar haben sie sich durchgesetzt, sehr, sehr souverän, haben bei West Brom mit 4-0 gewonnen und den Trainer von West Brom, Toni Pulis, in arge Nöte geschossen.
Ja, das war so der letzte Nagel im Sarg von Toni Pulis, kann man fast sagen. Das Spiel war sicherlich nicht ausschlaggebend dafür. Das hat sich schon seit einiger Zeit angedeutet. Bei West Bromwich läuft es überhaupt nicht. Ich meine 4 Niederlagen in Folge und seit nun 10 Spielen ohne Sieg. Mhm. Früher war West Bromwich wirklich für viele Gegner gerade auswärts eine hart zu knackende Nuss, weil West Bromwich sehr physisch ist und den Gegner ziemlich ärgert und einen sehr unbequemen Gegner darstellt. Davon war gegen Chelsea überhaupt keine Spur. Und Chelsea tat sich sehr einfach, diesen Sieg einzufahren. West Bromwich, ja, man hatte das Gefühl, dass die Baggies da schon fast resignierten und sich aufgegeben hatten. Gerade durch den frühen Führungstreffer von Alvaro Morata. Und so hatte Chelsea da durchaus leichtes Spiel.
Hazard hat auch noch doppelt getroffen und Marcus Alonso den dritten Treffer zwischenzeitlich gemacht, zwischen den beiden Hazard-Treffern. Eben auch noch zugeschlagen. Morata die Führung gemacht. Da wird man sich bei Real wahrscheinlich momentan auch richtig in den Hintern beißen, dass man den abgegeben hat.
Ja, absolut. Also wir hatten ja schon am Donnerstag darüber gesprochen, dass es bei den Königlichen im Sturm alles andere als gut läuft. Sowohl Ronaldo als auch Benzema laufen da ihrer Form hinterher. Und auf der anderen Seite Alvaro Morata, der absolute Schlüsselspieler bei Chelsea bisher in der Saison, hatte überhaupt keine Anpassungsschwierigkeiten und ja, in bestechender Form. Absolut.
Absolut. Und auch wieder gut in Form der FC Liverpool. Die haben es nämlich geschafft, am Wochenende mit 3-0 gegen Southampton zu gewinnen, trotz der Sorgen, die man zwischenzeitlich um Jürgen Klopp hatte.
Ja, stimmt. Also da hat man sich gut erholt. Man muss fairerweise sagen, Southampton war auch nicht wirklich diese große Hürde, wirkten sehr schlafmützig und unachtsam. Also ich glaube, in Southampton wird man sich jetzt auch so langsam die Trainerfrage stellen müssen, denn das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Trotzdem, klar, man darf, das soll die Leistung des FC Liverpool natürlich nicht schmälern. Gerade in der Offensive war das wieder herausragend. Coutinho zog da die Fäden und Southampton hatte gar keine Chance. Mohamed Salah und Roberto Firmino und auch Sadio Mané da nur in irgendeiner Form aufzuhalten, spielten die Saints da fast schon teilweise schwindelig und gerade Mohamed Salah mit seinem Doppelpack war in absoluter Topform.
Also, was ich eben auch noch meinte, Jürgen Klopp musste sich ja Ende der letzten Woche dann auch kurzzeitig ins Krankenhaus begeben, aus Sicherheitsgründen, um sich durchchecken zu lassen. Ganz genau ist nicht bekannt geworden, was wirklich war, aber auf jeden Fall hat er irgendwann Entwarnung gegeben, alles nicht so schlimm. Von daher aufatmen, auch deshalb in Liverpool.
Genau, ja, also ich kenne da jetzt auch keine weiteren Details, aber es war hoffentlich nichts sonderlich Ernstes und die Mannschaft zeigt jedenfalls keine bleibenden Schäden von diesem kleinen Zwischenfallschock.
So sieht's aus. Auf dem 5. Platz stehen sie mit 22 Punkten. Morgen übrigens bei uns im Programm von meinsportradio.de eine neue Ausgabe des Scouserfunks, also des Talks um den Liverpool FC. Dann morgen mit dem Kollegen André Völkel von den Berlin Reds. Aber wir bleiben hier beim aktuellen Spieltag in der Premier League und müssen natürlich auch noch auf das Duell zwischen den beiden Londoner Clubs Arsenal und Tottenham eingehen. Arsenal nach dem 2:0 gegen Tottenham, ja, wieder dran am Lokalrivalen.
Ja, nicht nur das, es war auch aus Prestigegründen ein ganz wichtiges Spiel für den FC Arsenal, dass man dieses Zeichen setzen konnte. Tottenham schien in den letzten 1,5 Jahren so den Gunners ein wenig den Rang abzulaufen, nachdem der FC Arsenal dieses Duell seit circa 20 Jahren komplett dominierte. Arsenal machte ein sehr gutes Spiel, war von der ersten Minute an die taktgebende Mannschaft und das zog sich auch bis zum Schlusspfiff so durch. Das Interessante war meines Erachtens, dass die Gunners nicht unbedingt durch ihren teilweise oft sehr, sehr ansehnlichen Offensivfußball überzeugten, sondern eher durch diese Tugenden, die man oft beim FC Arsenal vermisst, durch Kampf, Leidenschaft und vor allem Charakter. Also man war stets in den Zweikämpfen als erstes da, setzte sich jedes Mal auch durch. Ramsey und Xhaka dominierten da absolut die Mittelfeldzentrale und so hat der FC Arsenal erfolgreich das Spiel gestalten können. Ein Ausrufezeichen gesetzt, auch an die Konkurrenz, dass man den FC Arsenal nicht abschreiben darf. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Gunners diese Form aufrechterhalten können. Es wäre natürlich typisch Arsenal, wenn man dann direkt gegen Burnley am Wochenende wieder Punkte lässt. Aber wir sind mal gespannt. Also, dass sie es können, wissen wir zumindest mal.
Das Auf und Ab bei Arsenal auch so ein bisschen wie das Auf und Ab, was bei Mesut Özil in den Leistungen immer ist. Also irgendwie geht das Hand in Hand gegen gegen Tottenham am Wochenende. War er gut. Mit einem Assist durchaus starkes Spiel gemacht.
Ja, also war für mich zusammen mit Skodran Mustafi, der wohl sein bestes Spiel für Arsenal absolvierte, der überragende Mann auf dem Platz. Aber das liegt meines Erachtens nicht nur an Özil, sondern das liegt daran, dass Özil wirklich nur funktionieren kann, wenn die Mannschaft auch mitzieht. Und man hatte gerade in den Topspielen zuletzt immer das Gefühl, dass die Mannschaft sehr lethargisch wirkte und nicht so richtig mitzog und ja fast schon etwas mutlos agierte. Aber Mesut Özil braucht natürlich seine Mitspieler, die in diese Räume hervorbrechen und dass er auch diese Adressaten für seine genialen Einfälle hat. Und wenn die Laufwege nicht stimmen, beziehungsweise die Bereitschaft nicht da ist, diese Wege zu gehen, dann kann der beste Zehner der Welt auch nicht sonderlich gut aussehen. Und wenn die Mitspieler mitmachen, hat man nämlich am Samstag gleich gesehen, dass Mesut Özil gleich ein viel auffälligeres Spiel gestalten kann.
Das ist aber auch immer einer der Vorwürfe, die ihm entgegengebracht werden, dass er eben selber, wenn es mit der Mannschaft nicht läuft, nicht in der Lage ist, da irgendwie mal den Schalter umzulegen und die Mannschaft mitzureißen.
Ja, den Vorwurf muss er sich gefallen lassen, klar. Seine Körpersprache, die wird natürlich oftmals in diesem Rahmen kritisiert. Aber das ist eben nicht der Typ Özil. Özil ist ein genialer Fußballer und er sieht sich nicht in dieser Rolle als lautstarker Führungsspieler, der ja seine Mannschaft mal kritisiert beziehungsweise versucht, nach vorne zu pushen. Er ist für das Fußballerische da und man muss es auch so sehen, seine Mitspieler sind alle erwachsen, erfahrene Profis und sie sollten auch dazu in der Lage sein, ihm die notwendige Unterstützung zu bieten. Also diese Medaille hat natürlich immer wieder zwei Seiten, das muss man schon dazu sagen.
Wird ja auch immer noch spekuliert, wo er dann in der neuen Saison spielen könnte. Arsene Wenger soll ihn halten wollen, Özil vielleicht selber weg wollen. Das werden wir dann natürlich auch in Bälde dann sicherlich wissen, wenn sich weiteres abzeichnet, genauso wie bei Alexis Sanchez. Lass uns noch auf das Trainerdebüt von David Moyes bei West Ham eingehen. Das ist das 500. Spiel als Trainer von David Moyes gewesen, das er jetzt am Wochenende auf der Bank gesehen und erlebt hat. Gegen Watford ging es allerdings ziemlich in die Hose. 0:2 wurde verloren, West Ham weiter unter dem Strich. Glaubst du, dass Moyes da über kurz oder lang was bewegen kann bei den Hammers?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Dazu ist in der Mannschaft der Hammers durchaus zu viel Qualität, um wirklich abzusteigen. Das hat man auch wieder in Phasen gesehen gegen Watford. Da war man teilweise auch sehr unglücklich. Das Problem, das David Moyes in den Griff kriegen muss, ist die furchtbar schlechte Defensive. Also momentan haben die Hammers, soweit ich weiß, die meisten Gegentore der Liga. Und wieso diese Statistik so entstanden ist, das hat man auch gegen Watford wieder gesehen. Da war man sehr unachtsam, tollpatschig in der Defensive, hat seine Gegenspieler übersehen oder außer Acht gelassen. Das darf einfach nicht passieren. West Ham zeigte sich zwar sehr bemüht und was die Einstellung angeht, auch sehr verbessert. Man wollte wirklich ein Zeichen setzen, war aber allerdings vor dem gegnerischen Tor auch viel zu verschwenderisch, konnte seine Chancen, die man durchaus erarbeitet hatte, nicht wirklich in Tore ummünzen. Und ja, die defensiven Probleme, die waren dann immer noch existent und die müssen von David Moyes jetzt angepackt werden. Das war natürlich jetzt auch zu wenig Zeit für ihn, da wirklich strukturell etwas zu verändern. Das muss man dann in ein paar Wochen bewerten, ob David Moyes da wirklich etwas ändern kann. Aber wie gesagt, ich denke, da ist zu viel Qualität vorhanden.
Anders als vielleicht bei Crystal Palace, wo ja auch ein Trainerwechsel bisher noch nicht so den richtigen Erfolg gebracht hat. Immerhin am Wochenende 2-2 gegen Everton, aber gegen Everton punkten ja so viele, ne?
Ja, durchaus. Also beide Teams etwas glücklos momentan. Crystal Palace, dort sieht man, wie ich finde, auch durchaus diese Ansätze. Man ist jetzt nach dem Trainerwechsel wieder in seine alten Muster verfallen, also heißt eher Kick and Rush und kampfstarken Fußball. Dazu hat man auch die Spieler, also so ein Christian Benteke ist der ideale Stoßstürmer für so ein Konzept. Allerdings haben die Eagles für mich auch durchaus technisch starke Spieler, also Wilfried Zaha, der setzte natürlich auch gegen Everton wieder eine Marke, erzielte, ich weiß nicht mehr, ob es der zwischenzeitliche Ausgleich war, in Führung sogar, genau.
Ja, 35.
2-1. Ja. Genau. Und dazu noch Ruben Loftus-Cheek, den man auch gegen Deutschland sehen konnte für die englische Nationalmannschaft. Also sehr talentierte Spieler. Auch bei Crystal Palace ist sehr viel Qualität vorhanden und ich würde sie noch nicht abschreiben. Denn, wie gesagt, da ist zu viel Qualität in der Mannschaft vorhanden. Muss man einfach mal schauen, ob sie irgendwann mit etwas mehr Selbstbewusstsein noch eine kleine Serie starten können. Also 5 Punkte ist nicht zu viel Abstand auf das rettende Ufer.
Dann gucken wir noch auf weitere Ergebnisse. Bournemouth schlägt Huddersfield mit 4-0 und das, obwohl Huddersfield eine Halbzeit lang fast in Überzahl agiert hat. Bournemouth gewann aber auch, weil 2 Tore, ja, die nicht unbedingt regelgerecht waren, nicht abgepfiffen wurden. Und das hat den deutschen Trainer von Huddersfield dann ziemlich auf die Palme gebracht. Das 0-1, dem ging ein Foulspiel voraus. Und beim 2-0 für Bournemouth, da hatte Wagner eine Abseitsposition gesehen. Ärgerlich für Huddersfield. Außerdem spielt Brighton gegen Stoke City 2-2, aber Erik Choupo-Moting, der Ex-Bundesligaspieler, hat immerhin ein Tor geschossen bei diesem Spiel. Ansonsten gucke ich gerade noch, Burnley gewinnt gegen Swansea City mit 2-0. Ja, das waren sie auch, die Ergebnisse von diesem Wochenende in der Premier League. Wir haben sie zusammengefasst hier auf meinsportradio.de bei 90 Plus on Air, dem Premier League Rückblick am Dienstag beziehungsweise manchmal auch am Montag, je nachdem, ob dann eben am Montag noch gespielt wird. In dieser Woche wurde länger gespielt in England, deshalb heute einen Tag später unsere Sendung. Ich sag vielen Dank an Chris McCarthy.
Immer wieder gerne.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.